Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir befinden uns in der gleichen Situation wie ein Detektiv, der zu viele Verdächtige hat und nicht weiß, welcher von ihnen es war.
Wir leben vielleicht heute zum ersten Mal in einer Zeit, wo man die Lebensspanne mit beeinflussen kann.
Ich denke, es ist der natürliche Wunsch jedes gesunden Menschen, noch etwas mehr von diesem Leben zu haben, vor allem wenn es gut läuft.
Man muss auch bei einer Brücke nicht verstehen, wie jeder einzelne Stein aufgebaut ist. Sie muss einfach halten, man muss drüber gehen können.
Dieser Erfolg der Technologie, der ist so groß, das wird ohnehin nicht aufzuhalten sein. Also brauchen wir uns gar nicht überlegen zu machen, ob wir es mit oder ohne wollen. Das läuft von selbst so.
Impuls. Der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, der sei bereits geboren. Das ist die Botschaft vom Altersforscher Aubrey de Grey, wo wir schon bald in dieser Sendung werden kennenlernen. Es ist also etwas wie der Glaubenssatz von einer Gemeinschaft von Leuten, die davon überzeugt ist, dass der Tod schon bald Vergangenheit ist. Diese Leute wollte ich kennenlernen. Ich habe mich darum auf den Weg gemacht zu einer hippen Salatbar mit in der Stadt Basel. Banker, Geschäftsleute und ein paar Touristen, die gerade im Museum waren, futtern hier gesunde, frische Bio-Salätchen. Hinten an einem Tisch sitzen drei Männer zwischen 27 und 55. Sie fallen in dieser Bar nicht speziell auf, aber der Grund, warum sie sich hier regelmässig treffen, der ist doch ein bisschen außergewöhnlich. Die drei Männer duschen sich nämlich hier einmal im Monat über neueste wissenschaftliche Resultate aus. Resultate, die sollen zeigen, wie man länger jung bleiben kann, das Alter verlangsamen und so das Leben verlängern.
Wir haben alle eine gewisse Offenheit den zukünftigen Entwicklungen gegenüber, sind interessiert an dem, was eben möglich ist und was sich da abzeichnet. Das gemeinsame Interesse eben auch an dieser Lebensspanne etwas zu bewirken, zu verändern.
Das ist der Max Fischer, 55, Biochemiker. Er arbeitet heute als Prozessingenieur für die Pharmaindustrie. Neben ihm sitzt der 27-jährige Nikolai Kilian. Der Nikolai ist bei einer Softwarefirma in Basel angestellt und entwickelt Programme fürs Internet. Er ist erst seit etwa einem Jahr in der Schweiz und darum reden wir in dieser Runde auch Hochdeutsch.
Ich bin rein zufällig auf dieses Thema gekommen, indem ich eines Tages mal überlegt hatte, ist das Altern wirklich ein unumkehrbarer Prozess und können wir wirklich nichts dagegen machen?
Ist das Alter ein unumkehrbarer Prozess, den wir schicksalshaft akzeptieren müssen? Oder kann uns die Wissenschaft und Technologie helfen, unser Leben zu verlängern? Diese Fragen treiben der Nikolai Kilian und in dieser Runde in der Salatbar hat er offenbar Gesinnungsgenossen gefunden. Auch im Patrick Burgermeister, bald 40, Familienvater, studierter Betriebswirt und Biochemiker. Er arbeitet heute als Finanzanalyst bei einer Investmentfirma.
Ich interessiere mich schon ziemlich lange für Lebensverlängerung und die Idee ist dann eben nicht einfach den Tod beliebig nach hinten zu schieben, sondern eben im Prinzip vor allem Leid und Krankheiten zu verhindern.
Die drei sind auf den ersten Blick zumindest ganz normale, unauffällige Männer mit einem Flair für Technologie und Wissenschaft. Während andere Leute vielleicht zusammen gehen, joggen, Musik machen oder sich in einem Lesezirkel treffen, sehen sich die drei regelmässig, um eben über neueste wissenschaftliche Resultate zu diskutieren. Resultate, die zeigen sollen, wie man das Leben verlängern kann, nicht nur in Zukunft durch neue Technologien, sondern am besten heute schon, zum Beispiel durch Lebensmittelzusätze.
Ja, das sind verschiedene Sachen wegen den Gelenken, oder dass man zum also Aspirin zum Beispiel, um das ganze Entzündungsniveau runterzuhalten. Da gibt es Multivitamintabletten, dann gibt es diese Omega-3-Fettsäuren, alles. Und es gibt eine ganze Reihe. Es gibt Sachen, die gut sind für den Hirnstoffwechsel und so weiter.
Der Max isst jeden Tag etwa 30 verschiedene Pillen. Und er isst auch möglichst wenig Fleisch, dafür viel Fisch. Und wenn es geht, Gemüse aus dem eigenen Garten oder Biogemüse, weil das ja weniger Schadstoff enthält, wo sein Körper könnte schädigen.
Ich spüre es, oder von 40 weg, geht ja ein System nach dem anderen so in den suboptimalen Bereichen unter. Und das merkt man mit der Zeit. Und deshalb schaue ich sehr gut drauf, dass da alles funktioniert.
Also du schaust auch aktiv, dass du gesund lebst?
Ja, sicher, ja. Also einfach seit ich gewusst habe, oder gemerkt habe, jetzt aufgrund dieser Literatur, dass es mit 80 nicht unbedingt fertig sein muss. Aber seit ich weiß, dass es eigentlich nicht unbedingt dort schon, sondern mit guter Gesundheit weitergehen kann, bin ich, schaue ich die Sache ganz bewusst an. Mindestens zweimal pro Woche Vita-Parkour, wenn es geht, mehr. Also einfach so ein normales Trainingsprogramm, das alles auf Fitness-Level hält einigermaßen. Und das andere ist einfach eben so diese verschiedenen Vitaminen, all das Ganze.
Nämlich Resveratrol, seit es
Resveratrol, genau. Ist, entsprechend 50 Liter Rotwein. Einfach im Prinzip 50 Liter Rotwein in einer Tablette, ohne Wasser, ohne Alkohol.
Aber das Glas Wein ist doch eigentlich genussvoller als so eine Pille.
Ja, natürlich, aber das schließt sich nicht aus. Aber wenn ich jetzt 50 Liter Rotwein trinken würde, dann würde das nicht mehr so gut tun.
Resveratrol wird in diesem Kreis als Wundermittel gepriesen. Die Pillen enthalten sogenannte Antioxidantien, die man sonst in kleinsten Spuren im Rotwein finden kann. Hochkonzentriert soll der Stoff nicht nur gegen Herzinfarkt und andere Gefäßerkrankungen wirken, sondern direkt auch einen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Beweisen ist das alles nicht, aber es gibt einige Studien mit Tierversuchen oder Versuchen mit Zellkulturen, die auf eine lebensverlängernde Wirkung hindeuten. Zumindest, wenn man daran glaubt. Der Max holt sich das Wissen über so Substanzen auf einschlägigen Websites und in einem gelben Nachschlagewerk, das so dick ist wie eine Bibel, das Rezeptbuch für ein längeres Leben.
Eigentlich relativ ausgefeilte Rezepte, was man jetzt tun kann, damit man möglichst die nächsten Stufen erreichen kann. Und dahinter ist diese Life Extension Foundation. Und dann hat es auch von diesen noch ein weiteres Buch von einem anderen, der hat dann andere Schwerpunkte gesetzt. Aber eigentlich Basis ist immer diese, also die Auswertung all dieser wissenschaftlichen Berichte, die auf dem ganzen Forschungsmarkt erscheinen, durch diese LEF.
Als Mitglied von der Life Extension Foundation, und das wird man für ein bisschen mehr als $100 pro Jahr, hat man Zugriff auf das gesammelte Wissen aus dem Bereich von der Lebensverlängerung. Kritiker sagen, das sei Pseudowissen, weil niemand wirklich wüsste, ob die Substanzen tatsächlich lebensverlängernd wirken. Denn strenge, saubere wissenschaftliche Studien, die so lebensverlängernde Effekte am Mensch zeigen, die gibt es nicht. Auch die Langzeitrisiken von vielen von diesen Pillen sind völlig unklar. Man hat sie nie richtig getestet. Das Risiko sei es aber wert, denn man kann potenziell mehr gewinnen als verlieren, meint der Patrick Burgermeister.
Man allzu risikoavers ist dann bei jeder Substanz, die man einnimmt, 20, 30 Jahre wartet und immer sagt, ja, jetzt müssen wir warten, bis die ganz langfristigen Effekte bekannt sind, dann, ja, dann erleben wir es wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn man auf Risiko null gehen würde, dann verliert man wahrscheinlich mehr, als man gewinnt.
Was die drei Männer verbindet, ist ihre Suche nach der optimalen Chemie vom Leben. Eine Chemie, die soll dazu führen, dass sie ein bisschen gesünder und länger leben, so lange, bis Technologie und unser Wissen ausgereift genug ist, dass wir den Tod können beliebig lang rausschieben, dass wir nicht mit 80, sondern vielleicht mit 300 oder gar 1000 Jahren sterben. Wir werden steinalt, aber wir bleiben ewig jung. Die drei Männer sind Teil von einer Bewegung, die überzeugt ist, dass der Mensch drauf und dran ist, mit Wissenschaft und Technologie fast alle Probleme von dieser Welt zu lösen, auch das von der eigenen Endlichkeit. Die Bewegung läuft unter dem Titel Transhumanisten. Der Patrick Burgermeister.
Ich würde es als Interessengemeinschaft bezeichnen, die sich hobbymäßig mit der Zukunft auseinandersetzen und sich überlegen, was wäre, wenn? Was kann sie bringen im positiven und negativen Sinne? Also nicht naive oder blinde Fortschrittsbegeisterte, sondern Leute, die dem Fortschritt grundsätzlich offen gegenüberstehen und sich überlegen, wie müsste man das gestalten, um das Beste für die Menschheit herauszuholen.
Im Prinzip basiert Transhumanismus auf einer wissenschaftlichen Basis und beschäftigt sich in einer konstruktiven Weise mit der ganzen Zukunft, mit den Technologien, mit den Möglichkeiten, die sich ergeben, den Konsequenzen.
Diese Gruppe der Transhumanisten ist, denke ich, sehr heterogen. Also da fällt der Bereich Kryonik rein, da fällt der Bereich Biotechnologie rein, Uploading, genau. Also was dann mehr Richtung Cyborgs geht.
Das Leben zu verlängern ist nur eine Idee der Transhumanisten. Dazu gehören auch die Leute, die sich einfrieren wollen, statt zu begraben, Kryoniker, damit sie in Zukunft vielleicht wieder einmal auftaut und zum Leben erweckt werden. Und einige Transhumanisten glauben sogar, dass man den menschlichen Geist eines Tages wird können auf Computer aufladen, uploaden, wie sie sagen, und irgendwo im Internet wird virtuell können weiter existieren.
Also ich bin vor allem wegen der eben Lebensverlängerung dazugekommen. Es gibt viele Gebiete, von denen ich nichts bis fast nichts verstehe, wie zum Beispiel eben Uploading, das mehr auf der IT-Seite ist. Und interessanterweise sind sehr viele Transhumanisten aus der IT-Branche, auch in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch deswegen, weil IT-Leute seit mehreren Jahrzehnten exponentiellen Fortschritt erleben dürfen oder miterlebt haben, was eben die Biologen bisher noch nicht so genießen durften.
Den drei Transhumanisten hier in Basel geht es aber vor allem um eins, um die biologische Lebensverlängerung. Sie haben keinen Zweifel, dass wir unsere Lebensdauer schon bald direkt beeinflussen können.
Das ist zumindest bei Tieren schon nachgewiesen. Vor zwei Wochen der Durchbruch mit Rapamycin. Dann früher wurde es auch schon in Fadenwürmern gezeigt. Und zwar ein viel extremerer Effekt durch Genmanipulation. Ich glaube, um Faktor 7 wurde die absolute Lebensspanne verlängert bei diesen Fadenwürmern.
Bei Tieren ist bereits nachgewiesen und es gibt keinen Grund, wieso es beim Mensch nicht auch funktionieren würde. Ob Grenzen natürlich sind oder nicht, ich glaube, die Menschen haben schon immer Grenzen überwunden oder arbeiten daran. Das ist schon bei einer Brille der Fall, wo man eigentlich natürlicherweise nicht mehr viel sehen würde und wahrscheinlich von einem Säbelzahntiger gefressen würde. Hörgeräte, und also wir verbessern uns dauernd. Der Prozess wird nicht abrupt stattfinden, dass wir dann wirklich sehr viel gegen das Altern machen können, aber es wird wahrscheinlich kommen. Also ich denke, es ist eine Zeitfrage.
Ja, vor allem seit ja, diese Sequenzierung von Genomen eine Routineangelegenheit ist, ist eigentlich die Biologie zu einer Mischung so zwischen Nanotechnologie und Informationstechnologie geworden und damit ist sie grundsätzlich beeinflussbar.
Leben ist technisch beeinflussbar, verlängerbar, optimierbar. Der Körper ist nicht viel mehr als eine biologische Maschine. Von dem sind die drei Transhumanisten überzeugt. Dass man das Leben verlängern kann, das haben tatsächlich englische Forscher schon in den 1930er Jahren entdeckt. Wenn man Mäuse, Affen, Fliegen oder auch Fadenwürmer auf eine Diät setzt, eine sogenannte Kalorienrestriktionsdiät, und ihnen nur etwa die Hälfte der Kalorien verfüttert, die sie normalerweise fressen, dann leben die Tiere deutlich länger und sehen auch jünger und fitter aus. Auch mit Gentechnik hat man die Lebensdauer von Fliegen können verdoppeln. Und der Nikolai Kilian hat es erwähnt, gerade vorletzte Woche ist gezeigt worden, dass ein Medikament, Rapamycin heisst es, aus der Transplantationsmedizin ebenfalls eine massive Lebensverlängerung bei Mäusen auslösen kann. Solche Resultate führen zu glänzigen Augen bei diesen drei Transhumanisten. Auf die Frage, warum sie fast zwanghaft deren Idee hinterherjagen, man müsse sein Alter stoppen, haben sie mich ziemlich verständnislos angeschaut.
Ich meine, schon sieht man schon die Kosmetikindustrie. Keiner wird gern runzlig und alt, gebrechlich, osteoporotisch und dement. Das gehört halt eben alles zum Altern.
Wenn man das Altern kann verlangsamen oder eben sogar stoppen, so sagt der Patrick Burgermeister, dann verhindert man auch all die altersbedingten Krankheiten, Alzheimer, Osteoporose, Herzinfarkt und so weiter. Und das verhindere Leid.
Was im Moment gemacht wird, ist Leid zu lindern. Der Ansatz, den wir unterstützen, ist Leid zu verhindern. Also altersbedingte Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen. Weil wenn erst einmal Alzheimer auftritt oder Herzinfarkt oder Schlaganfall und so weiter, Krebs, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu heilen.
Ihre Lösung gegen die altersbedingten Krankheiten, das Altern einfach abschaffen. Dass man dabei gleichzeitig auch noch den natürlichen Tod weit nach hinten ruckt, das ist ein willkommener Nebeneffekt.
Ich denke, das ist absolut natürlich, dass man versucht, den Tod auszuweichen. Ich meine, wenn ein Auto auf der Straße sich nähert, dann springt man von der Straße runter. Beim Altern ist es vielleicht so, dass es ganz langsam und schleichend kommt und man bisher seit Jahrmillionen nichts dagegen tun konnte. Aber jetzt haben wir vielleicht das erste Mal den Luxus, darüber nachzudenken, was könnten die neuen Technologien bringen. Vielleicht ist heute bereits der richtige Zeitpunkt, vielleicht geht es noch ein paar Jahrzehnte, aber wir sind zum ersten Mal in der Lage, mindestens ein paar Schrauben stellen zu können.
Der Patrick Burgermeister geht sogar noch ein Stück weiter.
Wir bekämpfen Tod durch Krebs, wir bekämpfen Tod durch Infektionen, Tod durch Unfälle, Tod durch Krieg. Wir gehen es einfach einen Schritt weiter und sagen, Tod durch Alterung, ist genauso viel Leid dahinter, ist grundsätzlich verschieden.
Die drei Transhumanisten in dieser Salatbar sind bei weitem nicht die Einzigen, die so denken. Es gibt eine ganze Community weltweit, die das Altern will stoppen, wo der Traum vom ewigen Leben will zur Realität machen. Einer der Vordenker ist ein Mann mit einem Bart bis zu den Knochen. Ein Mann, der glaubt, er habe ein Rezept gegen das Altern gefunden. Was an diesen Ideen dran ist, das als nächstes.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
Alphaville mit Forever Young. Das ist Input auf der Suche nach dem Schlüssel zum ewigen Leben. Kann man die Länge vom menschlichen Leben beeinflussen, gibt es Wege mit Wissenschaft und Technologie, anstatt 80, vielleicht einmal 150, 500 oder gar 1000 Jahre lang zu leben. Bei diesen Fragen kommt man im Moment an einem Mann nicht vorbei. Der Mann heisst Aubrey de Grey, ein Engländer, 46, mit einem Bart bis am Boden. Meistens hat er ein schlampiges T-Shirt und ein paar dreckige Jeans an. Die einen sagen, er sei ein Genie, ein neuer Einstein mit seinen Ideen und Theorien. Die anderen, er sei ein Konstrukteur von Luftschlössern. Mit seinem populärwissenschaftlichen Buch «Ending Aging» ist er vor 2 Jahren plötzlich am Horizont wie ein Lichtgestalt erschienen und seither tritt er in den Medien als Thema auf, was das Altern wird besiegen.
Aging is bad for you. It causes suffering and it kills people. And the fact that it's natural is no more a reason not to do anything about it than the fact that infections are natural.
Das Altern ist schlecht, denn Altern tötet, macht, dass die Leute müssen leiden, sagt Aubrey de Grey. Und dass das Altern ein natürlicher Prozess sei, mache das auch nicht viel besser. Viren und Infektionskrankheiten seien schliesslich auch natürlich. Und gegen die machen wir ja etwas, zum Beispiel mit Impfungen.
They are both things that cause the body to work less well and that kill people. And if we believe that one of them is bad, then we have no logical way to believe that the other one is not bad.
Beides, Infektionskrankheiten und das Altern, führen dazu, dass der Körper schlechter funktioniert und dass Menschen sterben. Und wenn wir finden, das eine sei schlecht, dann haben wir keine andere Wahl als zu sagen, das andere sei auch schlecht. Logisch. Unser Körper, so meint der Aubrey de Grey, sei wie eine Maschine, wo über die Zeit diverse Systeme beschädigt werden. Alles, was wir machen müssen, um das Altern zu stoppen und damit auch die Alterskrankheiten verhindern, ist, dass wir den Körper und seine Bestandteile regelmässig warten müssen. Ein bisschen wie ein Garagist.
The reason we get ill health in old age.
Der Grund, warum wir im Alter krank werden, ist ein einfacher. In unserem Stoffwechsel, in unseren Zellen, sammelt sich mit der Zeit Abfallstoff an. Und die machen, dass die Zellen und die molekularen, biochemischen Maschinen im Körper nicht mehr richtig funktionieren. Und das führt dann eben zu Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Alzheimer. Es ist ein bisschen wie bei einem Auto. Das hält auch etwa 10 Jahre und dann geht es auseinander. Ausser wir unterhalten das Auto so gut, dass es als Oldtimer über Jahrzehnte fast wie neu ist.
Unless we do unusually comprehensive maintenance on it.
Das Gleiche, ein guter, regelmässiger Service, schlägt der de Grey jetzt eben auch für den Mensch vor.
At the end of the day, when I looked at all of the things that needed to be done, they fitted into these seven different
categories. Der Aubrey de Grey hat sieben Problemfelder identifiziert, die etwas mit dem Alter zu tun haben. Zum Beispiel Ablagerungen in den Blutgefäßen, in den Körperzellen drin, Veränderungen im Erbgut oder die Wucherung von bestimmten Zellen. Und das kann ja zu Krebs führen. Für jede von diesen Problemfeldern schlägt er einen Lösungsansatz vor. Teilweise basieren die Vorschläge auf Ansätzen von der modernen Medizin, zum Beispiel aus der Stammzellforschung. Viele Ideen sind aber ziemlich ausgefallen. Zum Beispiel meint er, dass man die giftigen Abfallstoffe im Körper könnte durch Enzyme entfernen. Enzyme, wie sie in gewissen Bodenbakterien sollen vorhanden sein.
We have a research program funded by my foundation, which has identified quite a lot of enzymes that break down.
Der Aubrey de Grey sagt, in Arizona laufe bereits ein Forschungsprogramm, wo so Enzyme in Bakterien gefunden haben, wo gegen Arteriosklerosen, also Gefäßverstopfungen, wirken. Der Aubrey de Grey ist ursprünglich Informatiker und bezeichnet sich heute als Biogerontolog und Altersforscher. Für seine Theorien, er selber macht keine Forschung, hat er sogar einen Doktortitel von der renommierten Universität in Cambridge bekommen. Trotzdem ist er unter den Altersforschern ziemlich ein Aussenseiter. Auf der anderen Seite mobilisiert der Aubrey de Grey offenbar eine wachsende Zahl von Fans und Supporter in Stiftungen wie der Methusalem Foundation oder in der Stiftung Sense. Beides Stiftungen, die Forschungsanstrengungen im Sinn von Aubrey de Grey aktiv unterstützen. Die Gelder für seine Forschungen sammelt er über das Internet oder von privaten Stifter, vor allem in den USA. Die drei Männer, die wir im ersten Teil der Sendung kennengelernt haben, sind enthusiastische Anhänger vom Aubrey de Grey. Der Patrick Burgermeister hat dem Aubrey de Grey sein Buch «Ending Aging» in seiner Freizeit sogar auf Deutsch übersetzt und er hat selbstständig einen Verleger gesucht und gefunden.
Er ist ja sehr auf Fakten basiert, Ingenieur, und er ist wissenschaftlich orientiert, im Gegensatz eben zu Gurus oder Heilsbringern.
Der Patrick Burgermeister gibt zwar zu, dass der de Grey auf Skeptiker mit seinem Bart schon ein bisschen wie ein Guru wirke, aber was er erzähle und schreibe, das sei gescheit und visionär.
Also er hat einen Ingenieuransatz in die Alterungsforschung reingebracht und ist meines Wissens der Erste, der das so abschließend, wie ich denke, in seinen Schadenskategorien, die er beschrieben hat, aufgeschrieben hat.
Die meisten Leute denken ja, jemand, der altert, der zerfällt einfach mit der Zeit, der wird gebrechlich, das Altern wird mehr wie eine Blackbox angesehen. Aber er hat wirklich Punkt für Punkt aufgezeigt, was läuft schief, wo häufen sich Schäden an.
Und es ist erstaunlich, dass viele Leute seinen Ansatz kritisieren, die ebenfalls in der Alterungsforschung sind, aber keiner legt einen Finger auf konkrete Punkte und sagt, das ist falsch oder hier hat er einen Denkfehler gemacht. Er ist natürlich zum Teil sehr spekulativ, aber trotzdem, im Grundsatz ist seine Strategie machbar.
Der Nikolai Kilian und der Patrick Burgermeister sind von den Ideen von Aubrey de Grey restlos überzeugt. Zweifel, dass die Strategie nicht könnte funktionieren, haben sie keine. Meine Skepsis bleibt aber und darum habe ich mich aufgemacht zu einem Altersforscher und zu einem renommierten Biochemiker. Ich wollte von ihnen wissen, was sie von diesen Vorschlägen von Aubrey de Grey halten, das Altern aufzuhalten und damit der natürliche Tod nach hinten zu schieben. Gehen wir also zuerst zum Peter Diem, dem Chefarzt Endokrinologie vom Inselspital in Bern. Er ist Spezialist für Stoffwechselerkrankungen, Diabetes zum Beispiel oder auch Hormonmangel. Beides typische Altersphänomene.
Also er ist eben Ingenieur, der Aubrey de Grey, und hat dort so einen anderen Zugang als wir Mediziner, Wissenschaftler, wo immer auch verlangen, quasi, dass man in den kleinen Schritten schon den Erfolg dokumentiert. Und in diesem Sinn ist ja seine solche Überlegung, wie er anstellt, durchaus auch befruchtend, dass man da von außen mal ein bisschen rüttelt und sagt, hey, schau doch, ihr könnt schon das weiss und so. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man die Pfeiler anschaut von seinen Hypothesen, dann muss man sagen, in keinem von diesen Pfeiler bestehen heute nennenswerte medizinische Erfolge in irgendeinem Sektor von der gesamten Medizin, sodass für mich das wirklich einfach sehr, sehr, sehr in weiter Zukunft ist, wo man allenfalls die 7 Problemkreise erfolgreich wird können angehen. Und er geht mir ein bisschen davon aus, wir wissen eigentlich schon genug, jetzt muss man es nur noch umsetzen.
Der Peter Diem warnt also vor irgendwelchen falschen Hoffnungen. Wenn überhaupt, dann sei das weit entfernte Zukunftsmusik. Auch die Anti-Aging-Medizin, wir erinnern uns an Max Fischer aus dem ersten Teil dieser Sendung, wo bis zu 30 Pillen ist, damit er gesünder durchs Leben schreiten kann. Auch die Anti-Aging-Medizin müsse ihre Wirksamkeit erst noch beweisen.
Das ist alles in sehr, sehr grosser Ferne. Und die aktuell verfügbaren Anti-Aging-Bemühungen, die sind sehr, sehr wenig gut dokumentiert. Das sind eine Reihe von Hormonen, die eigentlich nicht getestet sind. Es gibt eins Sexualhormon, das ist in der Schweiz verfügbar, das könnt ihr kaufen, das kann man über das Internet beziehen, aber es gibt praktisch keine Studie dazu, das wird eingesetzt in grossem Stil und es gibt so eine ganze Reihe von Therapien, wo man dann eigentlich muss sagen, wenn man gründlich schaut, sind Daten, die das wir unterstützen, sehr schlecht.
Viel, was die Anti-Aging-Bewegung anbietet, töne auf den ersten Blick plausibel. Wenn man dann aber im Mensch die Effekte im Detail untersuchen geht, dann erlebe man oft unerwartete Überraschungen.
Also ich habe jetzt vor kurzer Zeit eine Arbeit gesehen, wo man untersucht hat, die Gabe von Vitamin C und Vitamin E bei Leuten, die sich körperlich besser trainiert haben. Und das ist bei denen, die kein Vitamin genommen haben, die haben einen Trainingserfolg gehabt. Und wenn man Vitamin C und Vitamin E zusätzlich zu sich genommen hat, hat man weniger Trainingserfolg gehabt als ohne Vitamin. Also das zeigt schon, dass Sachen, die wir alle als gegeben annehmen, nur Vitamin ist gut und noch mehr Vitamin ist auch besser, möglicherweise gar nicht stimmen.
Hingegen, sich gesund zu ernähren und körperlich aktiv sein, das sei wahrscheinlich alles irgendwie lebensverlängernd und schütze auch vor Alterskrankheiten. Versteht denn die Medizin überhaupt, was Altern ist? Habe ich von Peter Diem wissen. Er, der ja mit Alterskrankheiten täglich zu tun hat.
Also, ich glaube es nicht richtig, nein. Wir haben so Puzzlesteine hier und da und das Ganze ist dermassen umfassend, dass ich glaube einfach behaupten, dass die Mehrzahl von der Mediziner irgendeinen so einen Sektor von dem ein bisschen überblicken und gerade auch aus Aspekten, die in ihrem eigenen Fachgebiet besondere Bedeutung erlangen, in diesen Bereichen bewandert sind, aber in anderen eigentlich weniger. Das Altern hat damit zu tun, dass wir Geräte sind, die eine gewisse Lebensdauer haben Und die ist im Moment so um die 80 Jahre herum und im Durchschnitt. Und da gibt es einen ganzen Berg von Abnutzungserscheinungen, Gelenkbeschwerden, denken oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und.
Gut, gehen wir eine Station weiter und fragen einen Biochemiker, was er von so Verjüngungsvorschlägen haltet, wie sie der Aubrey de Grey vorschlägt. Der Gottfried Schatz kennt Zellen und Biochemie von den Zellen wie wenig andere. Bis vor einigen Jahren ist er Professor für Biochemie und ein international renommierter Forscher an der Universität Basel gewesen. Darum die Frage an ihn, kann man Zellen, kann man den Körper einfach so vom Dreck befreien, was sich über Jahrzehnte dort ablagern? Machen die Vorschläge vom Aubrey de Grey Sinn für den Gottfried Schatz? Er muss zuerst einmal ein bisschen ausholen.
Aubrey de Grey ist ein sehr interessantes Phänomen, weil in ihm viele sehr fundamentalistische und tiefe Strömungen im menschlichen Gefühl zusammenkommen. Einerseits der Traum der ewigen Jugend, der ja seit Urzeiten uns Menschen bewegt. Zweitens ein großer Technologieglaube. Und drittens die sehr gefährliche Einstellung, die heute politisch sehr populär ist und verbreitet ist, dass wir schon genügend Wissen haben, um alle unsere Krankheiten zu heilen, dass wir dieses Wissen nur sofort praktisch anwenden müssten.
Gerade beim Thema Altern sei das aber einfach nicht der Fall, sagt der Gottfried Schatz. Das Verständnis, was Altern ist, fehle bisher.
Wir wissen noch nicht genau, warum wir eigentlich sterben. Welcher Mechanismus der entscheidende ist, der unser Leben beendet. Wir haben in den letzten Jahren einige Hinweise darauf gefunden, welche Mechanismen daran beteiligt sein könnten. Aber wir befinden uns in der gleichen Situation wie ein Detektiv, der zu viele Verdächtige hat und nicht weiß, ob diese Verdächtigen das Verbrechen gemeinsam begangen haben oder, wenn es nur einer begangen hat, welcher von ihnen es war.
Der Gottfried Schatz hat sich mit all diesen Theorien vom de Grey auseinandergesetzt und er ist sehr kritisch, denn es fehle, so sagt er bis jetzt, der Hinweis, dass auch nur eine von diesen Vorschlägen überhaupt könnte funktionieren. Forschung gäbe es bis jetzt praktisch noch gar keine. Es sind reine Theorien, unprüfte Ideen.
Und zweitens ist jeder einzelne der Wege aus heutiger Sicht enorm schwierig und zum Teil auch sehr unwahrscheinlich zu erreichen in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn wir jetzt annehmen, dass jeder der Wege eine 10%ige Chance hätte, dass wir es in den nächsten 30 Jahren erreichen würden, wäre die Chance, dass wir alle 7 erreichen würden, die 7. Potenz von 10, eine ungeheuer große Zahl, also eine ungeheure Unwahrscheinlichkeit. Und deswegen ist dieser Vorschlag absolut unrealistisch.
Der Gottfried Schatz appelliert darum an den gesunden Menschenverstand.
Ich würde ihn mit einem Beispiel vergleichen, das den meisten geläufig sein könnte. Wenn ein Ingenieur auf eine Tagung über Energieeffizienz käme und behauptete, er hätte einen Vorschlag eines aufblasbaren Autos, das auf 100 Kilometer 100 Milliliter Benzin brauchen würde und aus einem superleichten, festen Material gebaut wäre, dann klingt das alles vernünftig, denn es gibt kleine Motoren, es gibt festes Material. Aber wenn man dann fragen würde, ja, wie genau soll so ein Motor aussehen, an welches Material denken Sie denn, dann erweist sich das Ganze als Luftschloss. Und es ist letztlich wie einer, der behauptet, Energie zu sparen, indem man fliegende Teppiche verwendet.
Der Gottfried Schatz warnt also vor falschen Hoffnungen und falschen Versprechen. Der Prozess vom Alteren können wir noch lange nicht verlangsamen. Man soll ihn aber nicht falsch verstehen, auch er findet, dass man viel mehr in die Altersforschung investieren sollte, als man das heute macht. Und zwar aus mehreren Gründen.
Natürlich sind wir daran interessiert, herauszufinden, was unsere Lebensspanne begrenzt. Wir sind das auch der Gesellschaft schuldig, denn wie Sie wahrscheinlich auch wissen, werden die Kosten für altersbedingte Krankheiten heute so untragbar, dass wir über diese Forschung vielleicht viel mehr nachdenken müssen als über Forschung zu Krebs oder AIDS. In den Vereinigten Staaten wird heute pro Jahr, so wie ich höre, etwa 80 Milliarden Dollar für die Betreuung von Alzheimer-Kranken ausgegeben. Und wenn sich die Überalterung der Bevölkerung in den USA weiter fortsetzen sollte, wie wir es alle vermuten, sollte sich dieser Betrag bis zum Jahr 2050 auf die astronomische Summe von 1 Trillion Dollar pro Jahr erhöht haben. Und keine Gesellschaft kann das mehr zahlen. Wir müssen also voraussehen und planen für diese Zeit und der Alterungsforschung, und ich meine hier die seriöse Alterungsforschung, dieser Forschung einen viel, viel höheren Stellenwert geben, als dies heute geschieht.
Wir haben es gehört. Die Ideen von Aubrey de Grey stossen bei renommierten Vertretern von der Medizin und der biologischen Forschung auf sehr viel Skepsis. Skepsis, die auch unsere Transhumanisten in der Salatbar aus dem ersten Teil der Sendung gut kennen und wo sie nicht aus der Ruhe bringen.
Es ist alles einfach noch am Anfang. Und es braucht größere Durchbrüche, eben wie dieser Überflug vom Atlantik, da vom Lindbergh, danach explodierte förmlich also die ganze Verkehrsfliegerei. Analog wird es auch hier eine Explosion vermutlich der Forschungsresultate geben, sobald der erste Durchbruch erreicht ist oder sichtbar ist
für die ganze Bevölkerung. Ja, die Akzeptanz ist noch sehr gering. Das ist vielleicht die zweite Stufe. Die erste war, dass man ihn lächerlich gemacht hat und gesagt, ja, das ist ein Spinner. Und jetzt kommt vielleicht die Stufe, wo man ihn ignoriert, solange es geht. Und dann irgendwann würde dann die dritte Stufe kommen, wo man ihn aktiv bekämpft und man sagt, das ist eine konkurrierende Idee. Also ich finde das nicht so untypisch für einen revolutionären Ansatz, dass man zuerst versucht, es eben ins Lächerliche zu ziehen und danach es ignoriert.
Ob revolutionär, utopisch oder einfach versponnen, die Ideen von Aubrey de Grey, das Altern können zu verlangsamen, die Ideen sind jetzt auf dem Tisch und auch in den Medien, in der Öffentlichkeit ein Gesprächsthema. Und darum haben sich auch Philosophen angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie sieht die unsere Welt aus, wenn wir ewig wieder leben? Das geht als nächstes nach Snap und ihrem Hit «The First, The Last Eternity».
The last.
dass man das Leben könnte verlängern könnte und dass man so vielleicht 100 und mehr Jahre alt wird, diese Ideen sind also auf dem Tisch. Grund genug, dass sich auch der Sebastian Gnell mit dem Thema Lebensverlängerung hat angefangen zu beschäftigen. Er ist Philosoph an der Universität Basel und hat kürzlich ein Buch rausgegeben mit dem Titel «Länger leben». Lassen wir uns doch ein auf die philosophischen Gedanken über unsere mögliche Zukunft, über eine Gesellschaft, wo die Menschen steinalt werden, aber trotzdem jung bleiben. Der Sebastian Gnell hat ironischerweise sein Büro am Totengässli zu Basel. Als er sich mit dem Thema Lebensverlängerung heimgegangen beschäftigen, war er zuerst einmal erstaunt, wie weit die Wissenschaft heute eigentlich schon ist.
Ich war durchaus ein bisschen überrascht, weil das bis vor kurzer Zeit in der Öffentlichkeit ja kaum diskutiert wurde. Also etwa über diese Experimente mit Modellorganismen, die ja, wie ich jetzt gelernt habe, schon zum Teil Jahrzehnte zurückliegen, dass man das erste Mal angefangen hat, die Lebensdauer etwa von kleinen Fruchtfliegen dramatisch auszudehnen mithilfe einer genetischen Manipulation oder auch die Lebensspanne von Würmern. Das hat mich in der Tat überrascht, wie weit die biogerontologische Forschung zumindest im Blick auf Modellorganismen tatsächlich schon vorangeschritten ist.
Der Wunsch nach der ewigen Jugend, nach einem Lebenselixier, wo Unsterblichkeit verspricht, der Wunsch ist alt. Wir finden ihn schon in der Vorantike bei den Griechen und natürlich auch in der Science-Fiction und Popkultur vom 20. Jahrhundert, etwa wenn der Indiana Jones muss der heilige Gral verteidigen. Der Traum vom ewigen Leben, der scheint der Ursehnsucht vom Mensch zu sein.
Allgemein glaube ich, dass seit jeher die Menschen umgetrieben wurden von so etwas wie einer elementaren Angst vor Tod und Verfall und einem grundsätzlichen Unbehagen angesichts unserer Endlichkeit. Und das ist sicher etwas, was auch heute viele Forscher, die in diesem Bereich arbeiten, untergründig motivieren dürfte und was auch die Faszination vieler Menschen an diesem Thema erklärt. Ich möchte aber gleich dazu sagen, wenn das das Entscheidende und das einzige Motiv wäre, nach einer biotechnischen Ausdehnung unserer Lebensspanne zu streben, nämlich Angst vor Tod und Verfall, dann wäre das kein sehr rationales Motiv. Denn wir können natürlich durch eine noch so enorme Verlangsamung des Alterungsprozesses und durch eine noch so extreme Ausdehnung unserer Lebensspanne im Prinzip immer nur unsere endliche Lebensspanne ausdehnen. Das heißt, die Situation der Endlichkeit werden wir niemals hinter uns lassen können. Wir können Tod und Verfall immer nur aufschieben, aber nie überwinden.
Die Vergänglichkeit sei nämlich, so der Philosoph Sebastian Gnell, ein Naturgesetz.
Die Tatsache, dass die Sonne eines Tages erlöschen wird und dass dann kein Leben mehr auf unserem Planeten, auch nicht auf Nachbarplaneten möglich sein wird. Letztendlich die Tatsache, dass in einem physikalischen Universum, in dem gewaltige Kräfte wirken, die wir niemals vollständig unter Kontrolle haben können, im Prinzip Einzeldinge immer kaputt gehen können. Und wir sind nun mal solche Einzeldinge, die im Prinzip kaputt gehen können. Daran wird kein Fortschritt in der Biotechnologie irgendetwas ändern können.
Der Sebastian Gnell stellt also fest, dass es durchaus Grenzen von unserer Existenz gibt. Grenzen, die wir auch mit den modernsten technischen Mitteln nie werden können überschreiten.
Das heißt aber natürlich nicht, dass wir innerhalb der Endlichkeit, die Endlichkeit ist ja eine sehr, sehr lange Zeit unter Umständen, wir nicht sehr wohl auch unsere bestehenden Grenzen überschreiten könnten. Also einfach etwa dadurch, dass wir das Altern verlangsamen, doppelt oder dreimal so lange leben wie heute. Oder vielleicht das Altern eines Tages ganz stoppen, wie ja manche Anhänger der transhumanistischen Bewegung es auch gerade proklamieren. Und uns sozusagen in diesen Zustand der sogenannten biologischen Unsterblichkeit versetzen, wo wir dann gar nicht mehr aufgrund von Altersgebrechen sterben würden, sondern nur noch aufgrund von Unfällen oder Gewalteinwirkungen von außen. Aber im Prinzip eine sehr lange Lebensspanne durchlaufen könnten.
Gehen wir jetzt einmal davon aus, es gäbe das Lebenselixier, die Therapie, die uns jung behaltet, was das Altern würde stoppen. Was würde das bedeuten für mich als Mensch und für unsere Gesellschaft? Der Sebastian Gnell hat probiert, die Argumente zu gewichten, die für oder auch gegen eine zukünftige Lebensverlängerung würden sprechen. Aus der Perspektive vom Einzelnen, so sagt er, gäbe es durchaus viele Gründe, wollen länger zu leben.
Etwa die, dass sie im Laufe eines längeren Lebens in der hinzugewonnenen Zeit schlicht mehr gute Lebensinhalte, also Dinge, die wir genießen, Dinge, die wir wertschätzen, ansammeln könnten, nicht wahr? Also sie könnten beispielsweise mehr schöne Reisen machen, mehr spannende Bücher lesen, mehr interessanten und sympathischen Menschen begegnen. Dies wäre in der Tat zunächst mal eine relativ triviale Form, die Lebensqualität zu steigern, aber dass es trivial ist, heißt nicht, dass es völlig irrelevant ist für die Qualität unseres Lebens.
Ein langes Leben gibt ja die Chance, dass wir nicht mehr einfach an einen Beruf gebunden sind, sondern dass wir wirklich könnten unsere Hüte, unsere Karriere wechseln, unsere Freunde, unseren Lebensort, könnten jederzeit etwas ganz Neues anfangen, auch wenn wir schon 70 oder 80 Jahre alt sind.
Also wer beispielsweise im Bereich des Journalismus arbeitet, der könnte vielleicht in einer späteren Phase seines Lebens noch künstlerisch aktiv werden und in einer noch späteren Phase seines Lebens dann in die Politik gehen und sich dort engagieren. Man sieht, dass das Potenzial der Selbstverwirklichung, das wir als kulturell geformte Individuen haben, häufig so groß ist, dass wir es in einer Lebensspanne von heute üblicher Dauer nicht ohne weiteres unterbekommen.
Also mit anderen Worten, das Leben sei für viele von uns meistens zu kurz für all das, was wir erleben wollen. Und noch etwas anderes kommt dazu.
Mehr Lebenszeit würde es uns auch ermöglichen, Fehlentscheidungen in der eigenen Lebensgestaltung eher zu korrigieren. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel plötzlich feststellen, eigentlich hätten Sie Dirigent werden wollen und nicht Journalist. Oder mir wird plötzlich klar, dass ich doch am liebsten Eiskunstläufer geworden wäre und nicht Universitätsphilosoph. Dann wäre es in der heutigen Situation für uns beide schwierig, das Ruder noch herumzureißen. Stünde mehr Lebenszeit zur Verfügung, wäre es eher möglich, einen zweiten oder dritten Anlauf zu machen, im Lichte einer dann gereifteren Lebensweisheit.
Wir könnten uns mehr Zeit lassen, zu erfahren, wer wir wirklich sind. Und dann bleibe uns auch beliebig viel Zeit, das zu machen, was wir wollen. In unserem Lebensgefühl, Zeit renne uns davon, die gäbe es nicht mehr. Einfacher würde das Leben aber damit nicht, meint der Philosoph. Denn wenn das Leben länger dauere, wäre auch der äußere Rahmen ein anderer. Die einzelnen Lebensphasen würden sich anfangen zu vermischen. Es wäre nicht mehr wie heute, wo sich die meisten zwischen 15 und 30 ausbilden lassen, dann in Beruf einsteigen, dort sich etablieren und gleichzeitig vielleicht eine Familie aufbauen. All das müsste in einem zukünftig verlängerten Leben gar nicht mehr so sein. Noch extremer würde es, wenn man nicht nur langsamer, sondern gar nicht mehr altern würde, wenn man biologisch unsterblich würde.
Also es würde nicht nur die Struktur wegfallen, von der wir gerade gesprochen haben, sondern es würde auch überhaupt nicht mehr vorhersehbar sein für den Einzelnen, wie lange er wenigstens ungefähr zu leben hat, was wir ja heute grob vorhersehen können. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens 65 werden, dank der Fortschritte der Medizin, und eine ebenso große Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht älter als 95 werden. Wir können also ungefähr uns auf eine Lebensspanne von um die 80 plus minus 15 Jahren einstellen.
In einem Leben ohne Ende könnte man das nicht mehr. Die Lebensplanung, für viele Menschen heute wichtig, ginge verloren. Es droht die Gefahr von der totalen Orientierungslosigkeit und es würde sich auch ganz neue Ängste anmelden.
Die Menschen würden vermutlich in einer ständigen, unterschwelligen Angst leben vor einem Ende, das jederzeit plötzlich eintreten kann und gewaltsamer Natur wäre. Außerdem würde der Tod, weil er ja immer plötzlich und unvorhersehbar eintrete, uns dann auch immer inmitten unserer vitalen Lebensvollzüge ereilen, mitten in unseren Projekten und nicht wie heute, wo wir uns schon darauf einstellen können, dass irgendwann nach 70, 80 Jahren der Tod wahrscheinlich wird, wir uns auch in unserer Lebensgestaltung dem anpassen und dann vielleicht nicht mehr Projekte starten, die sehr weit in die Zukunft reichen.
Im Sebastian Knell kommen natürlich auch viele Argumente in den Sinn, die gegen lebensverlängernde Massnahmen sprechen. Zum Beispiel die Frage nach der Gerechtigkeit. Wer soll denn dürfen von einem so langen Leben profitieren? Alle? Und wenn ja, würde das nicht zu einer drohenden Überbevölkerung führen? Wenn plötzlich alle Menschen 100 und mehr Jahre alt werden, dann könnte es ja eng werden auf dieser Welt. Der Sebastian Knell.
Es ist natürlich so, dass wir nicht einfach unsere gegenwärtigen Fortpflanzungsstrukturen erhalten könnten, so wie sie heute gestrickt sind, wenn die Menschen jetzt irgendwie im Durchschnitt 200 Jahre alt würden und dann nicht 3 oder 4, sondern 7, 8 oder 9 Generationen gleichzeitig existieren würden. Das würde heute bestehende Probleme der Überbevölkerung so dramatisch verschärfen, dass es nicht akzeptabel wäre. Daraus folgt, wir müssten Formen der Geburtenkontrolle und auch der Veränderung unserer Fortpflanzungsstrukturen ins Auge fassen. In dem Zusammenhang könnte da relevant werden, dass wir nämlich sehr viel später erst Kinder in die Welt setzen, als das heute üblich ist. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob die Techniken, die die Verlangsamung des Alterns ermöglichen würden, ob die gleichzeitig es uns auch ermöglichen würden, entsprechend länger fruchtbar und zeugungsfähig zu sein, gebärfähig. Wenn das der Fall wäre, würde ja nichts dagegen sprechen, dann ein erstes Kind mit 50 oder 60 in die Welt zu setzen. Dann würden sozusagen die Abstände zwischen den Generationen proportional gedehnt zur Ausdehnung der Lebensspanne und dann hätte man das Problem der Überbevölkerung dadurch gewissermaßen entschärft.
Und natürlich würde man sich auch nicht mit 65 pensionieren, sondern wäre voll erwerbstätig bis vielleicht 150 oder 200. So würden auch die Kosten für die Altersversorgung wahrscheinlich nicht explodieren, sondern sich einfach verlagern. Und weil die Leute ja auch nicht mehr alterskrank werden in so einer zukünftigen Gesellschaft, sondern fit und jung bleiben, gäbe es auch weniger Kosten fürs Gesundheitswesen. Ein weiterer Vorteil, wenn die Leute länger leben würden, könnte der Erhalt vom Know-how im Beruf sein.
Also man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass das, was wir im individuellen Fall schon als einen möglichen Vorteil charakterisiert haben, nämlich die angesammelte größere Lebenserfahrung und Lebensweisheit Einzelner, dass das auch der Gesellschaft im Ganzen zugutekommen könnte. Also wenn in Schlüsselpositionen und Führungspositionen Persönlichkeiten vermehrt am Werke wären, die über solche höhere gewachsene Lebensweisheit und Erfahrung verfügen, dann wäre das vielleicht nicht das Schlechteste für den legislativen und exekutiven Prozess in einer Gesellschaft.
Aber ist das nicht eine Horrorvorstellung, wenn es noch mehr Sesselgläber in Politik und Wirtschaft gibt, wenn sich Gesellschaft überhaupt nicht mehr erneuert und so immer mehr verkrustet? Der Sebastian Gnell sagt, das sei tatsächlich ein wichtiges Gegenargument.
In der Tat wäre also neben dieser Einschränkung der Freiheit der Fortpflanzung, über die wir vorher gesprochen haben, wahrscheinlich ein Nachteil, der sehr zu bedenken ist, dass unsere Gesellschaft ihre Selbsterneuerungskräfte und ihre Innovationsdynamik tendenziell einbüßen könnten, wenn weniger junge Menschen, also geistig junge Menschen auf der Welt wären, die einen entsprechend frischen Blick auf die Welt mitbringen, was eine Grundlage normalerweise ist für innovatives Denken und neue Ideen.
Aber, so sagt der Sebastian Gnell, man könnte auch Thesen in den Raum setzen, dass das bis dann gar nicht nötig ist. Vielleicht leben wir bis dann nämlich in einer Gesellschaft, die sich gar nicht muss erneuern, weil sie einen Perfektionsgrad erreicht hat, wo es gar nichts mehr zu verbessern gäbe. Zugeben, der philosophische Ausblick mag ein bisschen abgehoben oder gar futuristisch gewesen sein. Aber genau das ist ja die Aufgabe von einem so Denker wie Sebastian Gnell. Er sagt, Technologie und Wissenschaft bewegen sich in diesem Gebiet so schnell, dass man besser schon frühzeitig probiert, in die nächste oder übernächste Zukunft vorauszuschauen.
Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir über diese Frage gewissermaßen vorauseilend nachdenken und diskutieren. Unter anderem aus dem Grund, dass sobald die ersten Pillen, die das Altern wirksam verlangsamen würden, auf den Markt kämen, das Ganze zu einer Lawine würde und das, die Anwendung der Sache ließe sich gar nicht stoppen. Also sollte es Gründe geben, das Ganze für keine so gute Idee zu halten, zumindest unterm Strich, dann ist es besser, man macht sich diese Gründe zu einem Zeitpunkt klar, wo die Eigendynamik der technischen Entwicklung das Eintreten dieser Szenarien noch nicht unausweichlich gemacht hat. Insofern gibt es, glaube ich, eine Verpflichtung, hier so eine Art futurologisches Horizon Scanning zu betreiben, also ein Abscannen der möglichen Zukunftshorizonte, mit dem Ziel, dann diejenige Zukunft auszuwählen, die wir am Ende wirklich erleben wollen.
Denn wenn der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, doch schon sollte auf dieser Welt sein, dann ist es für so Überlegungen tatsächlich schon höchste Zeit.
Inputs. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.